Kritikpunkte Tesla. Wie ja schon erwähnt, fahre ich schon seit 5 Jahren mit einem Model X Tesla rum. Also wir haben den zu 10 gekauft und jeder bekommt ihn ab und zu mal. Wir haben mittlerweile 170.000 Kilometer drauf. Und es gibt halt auch einige Punkte, die kritikwürdig sind. Die wollte ich diesmal auch anführen. Es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir eines der ersten Modelle, die rauskamen, bekommen hatten. Und da kann es eben sein, dass das noch nicht so ganz ausgereift war. Also die Verarbeitungsqualität hält sich in Grenzen. Also es ist nicht so, dass jetzt von außen man, wie es teilweise hieß, man riesen Spaltmaße hat oder dergleichen. Es fällt einem eigentlich nicht auf. Und durch das herausragende Design vom Franz ist das wirklich, sieht das Auto eigentlich richtig klasse aus. Aber was störend ist, sind ab circa 150 Stundenkilometer fängt es an, im rechten Fenster reinzublasen. Das nimmt dann sukzessive immer weiter zu. Ab 180, 200 Stundenkilometer ist es so, dass man sich fast nicht mehr unterhalten kann. Und ab 220, 30 ist es unerträglich. Gut, mal abgesehen davon, theoretisch fährt ja das Model X, hat ja 500 PS. Und man kann theoretisch bis zu 240 fahren. Gut, gibt es ja kaum Möglichkeiten, wo man auf der Autobahn mit 240 fahren kann. Also das Fahrgestell ist ja von Mercedes. Das ist relativ gut, also muss ich sagen. Und auch durch die Batterie, die ja den Schwerpunkt nach unten verlegt, ist das Auto liegt wirklich satt auf der Straße. Also man hat wirklich ein sehr sicheres Gefühl, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Aber was ist das Problem? Überholt man jetzt einen Ferrari und spätestens nach 10 Minuten, oder sagen wir, ja, nach circa 10 Minuten überhitzen die Batterien und das Fahrzeug, das Model X, drosselt von 240 runter auf 130. Dann ist es total peinlich, wenn dann der Ferrari einen überholt und man schleicht dann mit 130 auf der rechten Spur dahin. Das andere Problem ist, spätestens nach einer halben Stunde ist dann eigentlich der Akku leer, weil der Akkuverbrauch exponentiell, also enorm ansteigt bei hohen Geschwindigkeiten. Deswegen sieht man eigentlich auf der Autobahn die ganzen Teslas immer mit 130 dahin krebsen, weil man etwa, das ist so nachgewiesen, haben einige von unserem Team mal ausgerechnet, dass man die optimale Reisegeschwindigkeit eigentlich mit, wenn man die Charging-Zeit und den Verbrauch und das alles mit reinrechnet, dann ist es so circa 130 Stundenkilometer erreicht man die optimale Reisegeschwindigkeit, also ganz gechillt. Das muss ich allerdings auch sagen, man gewöhnt sich mit der Zeit dann wirklich, vor allem auch durch die Autopilot-Funktion, man kann ja ganz gechillt auf der rechten Spur hinterm LKW herfahren, die dann meistens auch einen Autopilot drin haben. Und dann hält er wirklich kontinuierlich diese Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie viele LKWs oder Busse zum Beispiel, die fahren so 120, kontinuierlich die ganze Zeit 120, super gleichmäßig. Und da kann man dann recht entspannt fahren, während auf der linken Spur ist es ja meistens mit relativ viel Stress verbunden, dann mit Highspeed zu fahren. Ja, aber wie gesagt, also dann ist im Grunde genommen der Akku halt nach einer halben Stunde leer gefahren. Das ist halt das Problem. Wir haben halt auch nur diese kleine Batterie mit 300 Kilometer. Was haben wir? Ich glaube 80 Kilowattstunden. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also ich glaube, wir haben die 80 Kilowattstunden Batterie und die reicht gerade mal für 300 Kilometer. ist definitiv zu wenig. Also ich gleich am Anfang, als ich das Auto zum ersten Mal hatte, habe ich halt auch ignoriert. Das Auto führt einen ja eigentlich automatisch von Supercharger zu Supercharger und man muss sich halt an die Vorschläge halten und nicht dann einfach ignorieren. Ich hatte halt einen Termin in Augsburg und weil ich davor im Stau stand am Trackensteiner Hang, Eichelberg, über eine Stunde, gerade wegen Stuttgart 21 und so. Und dann wollte ich das halt wettmachen und habe einfach dieses Chargen ignoriert. Bin am Supercharger vorbeigefahren, habe dann den Termin auch noch gut erreicht. Aber danach war dann halt das Problem. Ich dachte, ja, da kann ich ja eigentlich irgendwo dann chargen. Nichts geht, weil man braucht die Karten, die spezifischen Karten von jeder Charging-Station. Also von, was war das, ein Energieunternehmen in Augsburg und ohne deren Karte geht halt nichts. Und das hatte ich dann nicht so bedacht. Und dann habe ich halt die Hotline von Tesla angerufen. Die haben dann gesagt, Moment, wir rufen Sie gleich zurück. Und dann hieß es, ja, wir haben einen Special Deal für Sie ausgehandelt. Sie können also jetzt mitten in der Nacht um 22 Uhr zu den Stadtwerken reinfahren. Da ist der Portier, der lässt Sie rein. Und bei einer 20 kW Ladesäule laden. 20 kW ist ja gar nichts. Ja, also ich habe dann stand dann da 2 Stunden, bis ich den endlich geladen hatte, konnte dann damit zum nächsten Supercharger fahren und war dann nach 3 Stunden irgendwann wieder in Stuttgart. Also ein Riesenstress. Ja, das sind so die Erfahrungen, die ich hatte. Eine andere war auch unmittelbar im Zusammenhang mit diesen Charging-Aktivitäten. Ich wollte natürlich nicht, weil ich ja schon im Grenzbereich war, hatte ich mich auch noch verfahren und hatte dann gedacht, Scheiße, jetzt will ich natürlich nicht hier auf dieser Straße weiterfahren, sondern hier direkt wenden, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und habe dann gewendet mitten auf einer Landstraße, wo es gar nicht zulässig war, eigentlich zu wenden. Oder nee, war keine Landstraße, war innerhalb der Stadt eine Straße, wo es halt nicht zulässig war zu wenden. Und ich habe trotzdem gewendet. Und dann sind natürlich rechts und links genau in dem Moment Autos gekommen und haben gehupt wie die Wilden. Und ich hatte rückgesetzt und habe gedacht, okay, ich möchte natürlich maximal zurücksetzen, dass ich in einem Zug wenden kann. Und beim Rücksetzen dachte ich, okay, da wird ja dann irgendwann mal dieser Piepser anfangen vom Entfernungsmesser. Und habe auch in der Kamera gesehen, okay, da ist ein Begrenzungspfosten. Jetzt fahre ich halt sukzessive vorsichtig zurück, bis ich das Piepsen höre. Ja, und dieses Piepsen hat halt nicht angesprochen, weil wahrscheinlich diese Radarelemente genau dazwischen oder die Säule einfach dazwischen war. Und was ich dann gehört habe, war Ping, Ping, nämlich der Kontakt zu diesem Pfosten. Schaden 1000 Euro. Ja, war halt eine Delle hinten drin, gleich am Anfang. Nagelneues Auto. Super ärgerlich. 1000 Euro Schaden. Und was auch super störend war, während ich am Zurücksetzen war, man sieht ja in der Rückwärtskamera eigentlich sehr gut. Sonst hätte ich auch optisch das Ganze navigieren können. Also hätte er gesehen, okay, jetzt ist der Pfosten nah. Aber genau in dem Moment poppt dann ein Zusatzmenü auf, was mich in dem Moment gar nicht interessiert hat, und meldet: Hallo, Sie erreichen nicht mehr Ihren nächsten Supercharger. Das wusste ich ja schon lange, hat mich in dem Moment gar nicht interessiert. Wenn die Rückfahrkamera an ist, dann sollte das nicht überblendet werden mit irgendwelchen anderen Meldungen. Dann will man natürlich die Rückfahrkamera sehen an oberster Priorität. Das habe ich gedacht, ist ja unmöglich. Müsste man echt Tesla anschreiben und sagen, was soll dieser Schwachsinn? Dann die Rückfahrkamera. Wenn die Rückfahrkamera aktiv ist, sollten keine Meldungen erscheinen und die Rückfahrkamera in dem Moment verdecken. Es generiert unendlich Stress. Ja, das zum Auto. Also dann auch diese Wingdoors, ja, ist natürlich cool. Ich muss zugeben, ich habe die öfters betätigt als unbedingt notwendig, weil ich super cool fand. und natürlich aufmerksamkeitsträchtig, wenn man immer dauernd seine Wingdoors auf und zu macht, ja, aber die funktionieren auch nur bedingt, und zwar ist das Problem, dass die Sensoren die ganze Zeit sofort die Türe stoppen, wenn auch nur ein kleines Blättchen im Weg ist. Also sprich, ich habe irgendwo geparkt, wo links ein Busch war, und wollte meine Tasche rausholen, die auf dem Rücksitz lag. Und die Tür hat einfach blockiert, weil irgendein Blättchen im Weg war. Da muss man auch was noch sich überlegen. Dass man einfach vielleicht durch Dauerdrücken der Türöffnentaste einfach anzeigt, dass einem dieses Blättchen jetzt völlig egal ist und dass die Tür trotzdem aufgehen soll. Ja, das ist noch optimierbar. Also vor allem diese Wingdoors sind eigentlich recht unpraktisch. Hat mich eigentlich mehr genervt als eine normale Tür. Ist zwar eine schöne Show, aber das war's dann auch. Und dann war es auch oft so, ich saß hinten drin und das ist dann auch blöd, wenn die Tür dann nicht richtig anspricht. Ja, wenn man hinten drin sitzt und es ist so ein Fall mit irgendwelchen Blättchen oder so, dann kommt man hinten gar nicht mehr raus. Ja. Dann am Anfang war das ja super, habe ich ja schon beschrieben, mit Service Center und so. Man wurde wirklich hofiert ohne Ende und kam sich total wichtig vor. Und jetzt gegen Ende, nachdem dann Model 3 rauskam und so weiter, war dieses Service Center, diese Hotline, komplett überlastet. Genauso wie das Service Center in Stuttgart, in Ditzingen. Es gibt nur für ganz Baden-Württemberg nur ein einziges Service Center meines Wissens. Ja, und wir hatten dann das Problem, dass durch irgendwelche Störmeldungen ist die ganze Zeit die Anhängerkupplung angezeigt, man wäre im Anhängerbetrieb. Und dadurch wurde die maximale Geschwindigkeit auf 130 gedrosselt. Und ich musste in der Woche, als dieser Fehler angezeigt wurde, 1000 Kilometer weit fahren nach Norddeutschland zu einem Termin und konnte dann dort nur mit 130 hinzuckeln. Und zusätzlich auch noch ohne Autopilot. Das war super nervig. Und die Termine, also die gingen noch nicht mal ins Telefon hin im Service Center. Man hätte per Online einen Termin vereinbaren müssen und da hieß es dann, ja, der nächste Termin ist in 6 Wochen. Können Sie einen Termin vereinbaren? Da habe ich mir gedacht, das geht ja gar nicht. Bei einem 120.000 Euro Auto, ja, mal abgesehen davon, das Auto ist auch relativ teuer, würde ich sagen, für das. Die Verarbeitung innen drin sieht ein bisschen billig aus. Also, ein Kumpel von mir, der fährt ein S8. Das sind Welten mittlerweile haben sie das optimiert. Aber immer gerade das Lenkrad und die Kappe vom Lenkrad, das wirkt einfach so ein bisschen billig. Plastik überall und so. Ich glaube, beim Model 3 und jetzt bei den Nachfolgemodellen haben sie das alles verbessert, also angemessen. Gut, die legen halt Wert auf technische Gimmicks und weniger jetzt auf das Styling und so weiter, ja. Es ist halt, Tesla ist halt technikaffin und weniger luxusbetont. Es ist eher schlichter, ja, das mag ja schön sein, aber dann sollten halt die Elemente auch ein bisschen edler rüberkommen und nicht so billiges Plastik. Also ich habe gehört von anderen, dass es mittlerweile wesentlich besser geworden ist. Was natürlich cool ist, wenn man jetzt 30 Cent pro Kilometer ansetzt und sieht, dass wir 170.000 Kilometer kostenlos in ganz Europa rumfahren konnten, weil das Chargen ist ja for free und wir haben fast nur immer am Supercharger gecharged. Dann muss man sagen, grob haben wir 50.000 Euro an Sprit dann praktisch, oder ja, diese 30 Cent ist ja ein bisschen hoch jetzt gerechnet, aber das ist die, was man ansetzen kann. Und alles andere war ja auf Garantie. Die Garantie war bis bis 100, ich glaube bis 130.000 Kilometer war alles auf Garantie. Also wir hatten sonst keine Kosten. Und dann haben wir nochmal ein Erweiterungsgarantiepaket gekauft. Und die Batterie hat ja Garantie 8 Jahre, deswegen wollen wir das den Model X jetzt verkaufen, damit der neue Käufer eben noch 3 Jahre Garantie auf die Batterie hat und damit sich auch relativ sicher sein kann, dass eigentlich, das ist ja der kritische Punkt. Und die die Leistung der Batterie hat relativ schwach, nur weil es hieß, ja, die Ladeleistung würde dann extrem abnehmen. Vor allem, wenn man dauernd am Supercharger charged, aber ist noch bei, ich glaube, an die 90%, 85%. Also es hat schon ein bisschen nachlassen. Das war relativ gleich am Anfang und dann hat sich es eigentlich eingependelt. Also ich muss sagen, lang nicht so drastisch, wie das angekündigt wurde. Ja, das hat sich, muss ich sagen, ist echt erstaunlich, dass die Kapazität der Batterie noch fast, also durchaus akzeptabel ist, von der Anfangsleistung nicht so stark degradiert. Ja, das Model X ist viel zu groß. Also es ist in Tiefgaragen ist es eine Mordsrumrangiererei. Man sieht es dem Auto nicht an, wie riesig das Auto ist. Ein riesiger Geländewagen. Und für die Stadt echt, also in der Stadt geht's ja noch, aber in Parkhäusern, also unmöglich. Also man traut sich fast nicht in Parkhäuser damit reinzufahren, weil man kommt nicht um die Ecken rum. Also ich würde mir das Model X nicht kaufen. Also ich finde es auch für diese 30 Kilowatt Batterie und für die... Klar, cool ist es einfach, dieser Autopilot auf Autobahnen funktioniert ja wirklich schon gut. Aber ich finde halt den Preis noch zu hoch. Ja, jetzt mit dem Model 3, das ist angemessen. Aber 120.000 Euro, klar, man kann ja jetzt sagen, wir haben ja 50.000 Euro wieder zurückbekommen. Das heißt, uns hat das Auto dann theoretisch ja nur, in Anführungsstrichen nur, 80.000 Euro gekostet, weil wir ja 50.000 Euro in Form von kostenlosem Chargen wieder rausgeholt haben. Aber auch 80.000 Euro ist eine Menge Holz. Ja, also, ja, es ist alles noch nicht so richtig ausgereift. Also für diese Aktion jetzt, dass man mal das alles ausprobieren konnte, war es eigentlich eine optimale Konstruktion, dass man einfach zu 10 sich so ein Auto kauft und jeder kann es mal jedes Jahr mal einen Monat damit rumfahren und jeder hat es ja dann so eingeplant, dass er wirklich 1000 oder 2000 Kilometer damit gefahren ist, ja, dann mag das noch einigermaßen nachvollziehbar sein, sonst ist es ja noch zu früh, würde ich sagen, für Early Adapter halt, für Leute, die die einfach innovationsfreudig sind oder so, aber ich sage ja, jetzt ist der, also spätestens in circa 2 Jahren, würde ich sagen, ist dieser Schnittpunkt erreicht, wo es einfach Sinn macht, vor allem, wenn man sehr viel fährt. Also wer im Jahr, ich würde sagen, ab 40.000 Kilometer im Jahr, lohnt sich es auf jeden Fall, ein Elektroauto, einfach wegen den Kosten, wegen den enormen Einsparungen. Das habe ich auch bei, was auch cool war, natürlich an den Superchargern, sich mit diesen ganzen anderen Tesla-Fanboys zu unterhalten. Es war einfach wie eine Art elitärer Club, immer am Supercharger sich mit anderen zu unterhalten. Und erstaunlicherweise alle wie man kann es wirklich vergleichen mit Apple-Fans. Wo man auch sagen muss, eigentlich viel zu teuer. Wieso kaufen die alle iPhones? Viel zu teuer. Aber alle sind glücklich und zufrieden und zahlen gerne diesen hohen Preis. Und hier auch genauso. Und das muss ich halt auch sagen, also bei mir ist es noch nicht mal der Umweltschutzgedanke. Ich muss es sagen, ich finde es einfach, dass dieser Corporate Identity mit Elon Musk, ja, alles, was da mitschwingt, dieser Unternehmergeist und so, dass man, was man damit praktisch in Zusammenhang ausdrückt, diese Firma zu unterstützen, die einfach so viele Schwierigkeiten gemeistert hat, das ist bei mir wichtiger noch als der Umweltschutzgedanke. Einfach so einen Vorzeigeunternehmer zu unterstützen. Ich würde nie, also was schwingt bei mir mit, wenn ich Mercedes fahre? Ja, Türkenauto, jeder Türke fährt ein Mercedes, also hier zumindest in Sindelfingen. Oder Zuhälterauto, ja. Und dann diese, ja, das ist Motoraufgeheul mit AMG, gepowert, tiefer gelegt, ja, das schwingt da mit, dieses Prollgehabe mit LED-Leuchtchen, Porno-Atmosphäre, das denke ich an Mercedes. Mein Bruder hat als Student bei Mercedes im Werk gearbeitet, hat erzählt, wie da rumgepfuscht wird. Lauter Alkoholiker am Werk. Das ist halt, was ich mit Mercedes, ein bürokratischer Haufen, träge, arrogant. Alle, die ich kenne, die einigermaßen eine bessere Position haben bei Mercedes, selbst die am Band bilden sich Mords was ein. Lauter arrogante Pinkel, die ich da kennengelernt habe, ja, zum Großteil. Und ja, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber dieses großspurige Auftreten geht mir ziemlich auf den Wecker. Und da ist mir das halt angenehmer, wenn so ein Unternehmen, das wirklich kämpfen muss und sich allen Schwierigkeiten behauptet. Das ist einfach dieses, was mitschwingt mit Tesla, die sich trotz der ganzen Schwierigkeiten und trotz diesen ganzen Neidern und Shortsellern und so weiter behauptet. Das finde ich einfach gut. Aber da muss ich dann halt auch wiederum kritisieren, was mich gestört hat, ist, als sie ihr Model beziehungsweise ihren Cybertruck vorgestellt hatten. Das hat mich dann gestört, dass sie hier fast betrügerisch die Aktion, also diesen Ford, dann abzuschleppen, ohne dass sie die Vorteile der Haftreibung hat. Also das war ja schon in Bewegung, die Reifen von dem Ford waren schon am Drehen, und der Tesla hatte, dieser Cybertruck hatte praktisch diesen Erstimpuls schon in seine Richtung. Das hat man direkt gesehen. Und auch der Cybertruck hat einen Allradantrieb und der Ford hatte nur einen Vorderradantrieb. Und dann diese Ansteigen, das hieß, Elon Musk meinte, ja, er würde den sogar uphill, also den Berg hoch abziehen, ja, abschleppen. Und dieser Berg wurde dann völlig übertrieben dargestellt. Es war ja nur ein Mini, also kaum Steigung. Es war nur durch die Kameraperspektive wurde das übertrieben nochmal dargestellt. Also alles so ein bisschen auf Show ausgelegt. Das hat mich einfach gestört. Das hat man doch nicht nötig, hier mit falschen Voraussetzungen da eine Show hinlegen zu müssen. Ja, das. Oder auch, als sie dann auf diese Tür eingeschlagen haben, hat man gesehen, wie der Franz sehr verhalten auf den Cybertruck eingeschlagen hat, während er bei der Tür, ich glaube, das war die Tür vom Ford, da hat er richtig drauf gesemmelt. Das, ja, solche Sachen stören einfach ein bisschen. Wobei mich jetzt so, wo es kritisiert wurde, dass Elon Musk so BMW ausgelacht hatte. Und da muss ich sagen, also ich bin mal mit dem i3 gefahren, der ist auch wirklich zum Lachen. Er sieht erstmal scheiße aus. Und dann dieses Carbon-Gehäuse, diese Carbon-Karosserie, wirkt wirklich wie eine billige Pappschachtel innen drin. Man klopft an die Tür und es hört sich, es sieht einfach super scheißbillig aus, wie ein Lada. Unmöglich. Und ich wundere mich, wie die überhaupt jemanden finden, der diese Karre kauft. Klar, die Beschleunigung ist phänomenal. Der geht ab wie ein Zäpfchen, ja. Also unglaublich. Also beschleunigt fast noch besser als Tesla. Also so und so Model X. Der geht ja schon ab ohne Ende, aber diese i3, das ist das Einzige, was ich cool fand. Ansonsten echt armselig. Und da kann ich echt verstehen, dass der Elon Musk also den nur ausgelacht hatte, ja. Also eigentlich war wirklich auch Tesla die einzigen, die mit dem Franz, also der Designer von Tesla, die wirklich ansprechende Autos auf den Markt gebracht haben. Alle anderen Elektroautos sehen wirklich irgendwie scheiße aus. Und ich weiß nicht, woher das kommt, ob die vielleicht gar nicht verkaufen wollen. Und also die Teslas, finde ich, sind jetzt wirklich sehr zurückgenommen, sehr dezent. Das gefällt mir einfach, dass man nicht so nach außen das so sieht, dass es einfach so understatement-mäßig, also es ist kein Motorenaufgeheul, nicht groß protzig und trotzdem gehen sie, also lässt man jeden Ferrari hinter sich mit dem Geländewagen. Also, das ist echt, also zumindest die ersten 10 Minuten wie vorher dargestellt, ja. 10 Minuten lang kann man den Ferrari abhängen und dann kommt er natürlich und man schleicht dann mit 130 auf der rechten Spur. Naja. Was mich auch noch gestört hat, ist, dass, wenn man den Tesla im Winter eine Woche draußen stehen lässt, dann ist er in einer Woche komplett entladen. Also, der war so entladen, dass ich ihn sogar schieben musste ans Gebäude. Ich war auf der anderen Seite von der Straße, hatte ich ihn hingestellt, mussten dann ans Gebäude hinschieben, um ihn so weit zu laden, also damit überhaupt die Grundfunktionen wieder funktionieren. Der war komplett entladen, ging gar nichts mehr. Wenigstens die Tür habe ich noch aufgekriegt, ja. Aber da habe ich auch gedacht, Junge, ist da irgendein Kriechstrom oder braucht die Batterie wahrscheinlich im Winter, damit sie nicht kaputt geht, wird die geheizt? Dann habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Sind das alles noch Kinderkrankheiten oder so? Also ist so ein Elektroauto nur dafür ausgelegt, sprich, man kann das nicht mal einfach eine Woche oder so stehen lassen. Also das fand ich schon komisch. Also Fehler eigentlich, wo ich sage, sind es, wie wollen sie das beseitigen? Also es sind noch mehrere Ungereimtheiten im System drin. Oder auch nervig ist es, wenn man, ich hatte mal in Köln einen Vortrag gehört, wie ich zurückkam, war auch die Batterie fast leer, obwohl sie voll geladen war. Dann musste ich, obwohl ich abends dann direkt nach Stuttgart fahren musste, erstmal 30 Kilometer in eine andere Richtung fahren, weil da der nächste Supercharger war, den ich gerade noch erreichen konnte. Konnte dann erstmal wieder vollladen und dann wieder 30 Kilometer, also 60 Kilometer Umweg, super nervig, ja. Also, ja, es ist alles so ein bisschen in den Kinderschuhen, sagen wir mal, ja. Da müsste man dann zumindest gewarnt werden, hallo, Sie haben noch irgendwelche Aggregate am Laufen, die Klimaanlage oder was das war. Wenn Sie dann zurückkommen, kann es sein, dass Ihr Akku leer ist. Gut, mag halt sein. Bei uns war ja immer das Problem, dass man immer nur einen Monat das Auto hatte und dann hatte womöglich irgendein anderer irgendwas wieder verstellt, wo man nicht wusste, was jetzt irgendwelche Einstellungen da wieder anders waren. Das sind halt so diese Probleme, die ich beim Tesla so erlebt hatte. Was auch mal war, ist bei Regen oder so, dass er einfach nicht in den Autopilot-Mode rein eingesprungen ist. Ja, ich habe mehrfach versucht, den Autopilot zu aktivieren, er hat es einfach verweigert. Wahrscheinlich waren dann die Sensoren irgendwie verschmutzt und dann weigert er sich, Autopilot-Status anzunehmen. Bin ich nicht drauf gekommen. Und dann natürlich auch die Geschwindigkeit vom Display wurde immer langsamer, vermutlich, weil durch die Updates immer komplexere Software hochgeladen wurde, also wie beim iPhone, dass man irgendwann mal sagen musste, geht ja fast nichts mehr. Also super lange Wartezeiten, Reaktionszeit im Display, echt unerträglich langsam. Das ist mir auch aufgefallen. Also für so ein teures Auto, dann schon nach 5 Jahren, dass also wirklich der Routenplaner vom Handy besser war als der vom Tesla. Dann wurde ich auch mehrfach komplett falsch gelotst über den Routenplaner. Ja, einmal hat er mich gelotst auf der Mont Blanc auf irgendwelche Gebirgsstraßen, wo ich nachher dachte, wo bin ich denn hier? Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin hier mittendrin am Gletscher auf irgendwelchen Feldwegen und diese Stimme tut so, ja, fahren Sie nochmal 500 Meter und Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich konnte weder zurück noch vorwärts. Ich bin im Stehen bei gedrückter Bremse den Hang runtergerutscht. Ja. Und ich dachte, Junge, ich falle hier bald irgendwo den Gletscher runter. Ja. Zum Glück hatte ich ja Allrad. Also das Model X hat Allrad. Und ich habe es dann noch geschafft. Aber mir ging echt die Düse. Das kann eigentlich nicht sein. Oder wird man, also das ist ja ein intelligentes Routenplanungssystem auch, der einem dann plötzlich von der Autobahn runterlotst, aber ohne Hinweise. Man denkt, also man kennt sich ja oft aus, da denkt man, hallo, das kann ja wohl nicht wahr sein, der lotst mich jetzt hier von der Autobahn runter, es war weit und breit kein Stau in Sicht. Da könnte er wenigstens dann eine Rückmeldung geben und sagen, hallo, wir fahren jetzt von der Autobahn deshalb, weil in 5 Kilometer kommt ein Stau und wir versuchen jetzt eine Alternativrunde hier vorzuschlagen oder so. Irgendwie eine Rückmeldung, dass man diese Zusammenhänge versteht, das fand ich auch noch kritikwürdig. Aber was ich wirklich nachvollziehen kann, ist, sobald eben dieses Autopilot hundertprozentig funktioniert und vor allen Dingen dann freigegeben wird, ohne dass man alle 30 Sekunden am Lenkrad rütteln muss. Ist das so ein enormer Vorteil? Also mir wäre das, wenn ich es mir leisten könnte, das ist ja das andere Problem, dass man oft, aber ich muss sagen, 20.000 Euro mehr Preis wäre mir das wert, so ein Autopilot. Also man muss es ja immer sehen, wenn einer viel fährt, dem ist es ja natürlich noch viel mehr wert. Ja, das ist immer subjektiv, weil wenn einer rund um die Uhr mit dem Auto in der Gegend rumfährt, ist es unbezahlbar, so ein Autopilot. Beziehungsweise, wenn man dann den als Robotaxi in der Zeit, wo man das Auto nicht fährt, einsetzen kann und womöglich über die App dann sogar noch sich den Kundenkreis auswählen kann, der das Auto nutzen kann, das nur solche mit 3-Sternchen-Bewertung, so wie bei Airbnb, wo man sich auch die Leute raussuchen kann, die man bei sich übernachten lassen will, da auch raussuchen kann, dass nur bestimmte Leute eben das Auto mieten dürfen und man individuell vielleicht nur einen bestimmten Kreis an Kunden freigibt und dann trotzdem ca. 100.000 Euro verdienen kann mit dem Auto, sodass ich das Auto schon nach einem halben Jahr amortisiert hat oder so, ja, dann ist das ein Vorteil, wo dann Tesla im Grunde genommen alle anderen Autohersteller im Schatten stehen lässt, im Regen stehen lässt. Ja, das müsste man schauen. Also momentan ist fraglich, ob das jetzt in wirklich dieses Jahr noch kommt. Also ich glaube auch eher Ende 2021, würde mich sehr wundern. Es ist doch recht komplex. Ja, das war also meine Negativpunkte zum Tesla.